Willkommen bei den Zeitgesprächen mit Gerhard Schmidt. In diesem Podcast, wo Respekt und Anstand auf lebhafte Diskussionen treffen, teilen bedeutende Persönlichkeiten ihre Gedanken und Perspektiven.
Heute ist Wien wieder die zweitgrößte Stadt im deutschsprachigen Raum. Wir haben schon vor einiger Zeit Hamburg überholt und sind die fünftgrößte Stadt in der Europäischen Union. Das heißt, wir sind eine der wichtigen Metropolen in Zentral- und Mitteleuropa, aber vor allem auch der Wirtschaftsmotor in Österreich.
Gast meiner Ausgabe der Zeitgespräche ist Bürgermeister Dr. Michael Ludwig. Der promovierte Historiker, Politikwissenschaftler, Erwachsenenbilder und Politiker ist seit 24. Mai 2018 Bürgermeister und Landeshauptmann von Wien. Als Bürgermeister und Landeshauptmann der Stadt mit der höchsten Lebensqualität zeichnet Dr. Michael Ludwig den sozialen Wiener Weg vor. Die Bundeshauptstadt hat eines der weltweit besten Gesundheits- und Sozialsysteme und ist ein leistungsstarker Wirtschaftsstandort. Sie überzeugt mit leistbarem Leben für alle, leistbarem Wohnraum, mit günstigen Öffis, modernen Bildungskonzepten sowie gelebter Nachhaltigkeit für ein zukunftsreiches Wien.
Ja, lieber Herr Bürgermeister, wir sind da im Roten Salon des Wiener Rathauses, deinem Empfangsraum sozusagen, dem Bürgermeister, dem zentralen Ort des Bürgermeisters, mit einer großen historischen Bedeutung. Hier wurde die Zweite Republik gegründet am 27. April 1945 und, glaube ich, 13 Tage vorher die österreichische Sozialdemokratie wieder gegründet. Vielen Dank, dass wir bei dir sein dürfen.
Danke fürs Kommen, und in der Tat ist es ein für die Geschichte unseres Landes, unserer Stadt wichtiger historischer Raum. Wie du richtig sagst, ist hier die Zweite Republik gegründet worden, nach einer furchtbaren Zeit des NS-Regimes, aber auch dem vorhergehenden Austrofaschismus. Und es war sicher keine leichte Entscheidung auch der Sozialdemokratie, die am 14. April 1945 wieder gegründet worden ist, auch im Zusammenschluss von Sozialdemokraten, die in der Ersten Republik schon tätig waren, und revolutionären Sozialisten, die im Widerstand waren, hier gemeinsam mit der neu gegründeten ÖVP zusammenzuarbeiten, denn 12 Jahre vorher hat die Vorläuferpartei, die Christlich-Sozialen, die Sozialdemokratie ja verboten. Aber es war auch ein Beispiel dafür, dass die Sozialdemokratie in schwierigen Zeiten auch bereit war, Verantwortung zu übernehmen, und dass die drei Parteien, die dann auch die Unabhängigkeitserklärung unterschrieben haben, SPÖ, ÖVP und KPÖ unter der Leitung von Dr. Karl Renner, hier am 27. April 1945 zusammengekommen sind, um ein demokratisches Österreich zu beginnen. Der Grund, warum dieses Treffen, diese erste Sitzung der provisorischen Staatsregierung hier stattgefunden hat, war der Umstand, dass das Parlament, das ja in unmittelbarer Nähe ist, durch zwei Bombentreffer weitgehend zerstört war, und von daher haben sich die Verantwortlichen hier getroffen, um die demokratische Republik und vor allem auch die Loslösung vom Deutschen Reich, und das ist ja in der Unabhängigkeitserklärung gleich der erste Artikel, zu beschließen.
Also auch nicht ein historischer Ort, sondern auch ein Ort der Demokratie. Der Ort, wo Demokratie wiederentwickelt, weiterentwickelt und wieder gegründet wurde.
Ja, und das Wiener Rathaus ist ja auch das Zentrum der Wiener Politik, aber auch der Wiener Verwaltung. Und von daher gibt es eine lange historische Tradition, die sich hier in diesen Räumen widerspiegelt, und auch von vielen Menschen, die hier Veranstaltungen besuchen. Wir haben pro Jahr fast 1000 Veranstaltungen, größere, kleinere, aber viele Möglichkeiten, dass die Wiener Bevölkerung, aber auch viele Gäste, die zu uns in die Stadt kommen, diese Räume auch kennenlernen.
Es war ja damals sicher eine sehr mutige Entscheidung oder ein sehr mutiger Weg, weil 14. April, 27. April, man war ja de facto noch im Kriegszustand, und es hat ja noch Teile von Wien, ich glaube in deiner Heimat Floridsdorf hat es ja noch sozusagen ein Panzergefecht gegeben zu dieser Zeit, ja. Das heißt, Wien war ja noch nicht im Friedenszustand. Das ist ja dann erst ein bisschen später am 8. 9. Mai passiert.
Ja, es hat noch kriegerische Ereignisse gegeben in und rund um Wien und schwere Devastierungen und Zerstörungen. Es waren rund 90.000 Wohnungen zerstört. Es waren alle Brücken mit einer Ausnahme zerstört, die gesamte Gas-, Strom-, Wasserleitung. Also von daher hat es eine sehr starke Beeinträchtigung gegeben, im Materiellen, aber natürlich auch im Menschlichen, denn das NS-Regime hat ja furchtbare Devastierungen auch in der Gesellschaft hinterlassen. Viele Menschen, die flüchten mussten, viele Menschen, die von den Nazis aus politischen Gründen inhaftiert waren und natürlich mit den Menschheitsverbrechen der Shoah auch eine schwere Zäsur in der österreichischen Geschichte.
Und die Aufbauzeit nach 1945 war ja auch für die Sozialdemokratie eine ganz, ganz entscheidende Zeit, wenn man bereit war, Verantwortung für die Republik und vor allem auch für die Stadt wieder zu übernehmen.
Ja, es war eine sehr schwierige Phase im Materiellen, aber auch im Politischen. Aber die Sozialdemokratie war bereit, diese Verantwortung zu übernehmen. Und es hat die Erfolgsgeschichte der Zweiten Republik begonnen, die sich ja gravierend von der Entwicklung der Ersten Republik unterschieden hat, insbesondere weil man ja versucht hat, gemeinsam zusammenzuarbeiten, auch jene Parteien, die in der Ersten Republik hier sehr feindselig gegenübergestanden sind, also wenn man so will, dieser Geist der Lagerstraße, viele dieser demokratisch gesinnten Menschen unterschiedlicher Parteien waren ja in Konzentrationslagern und Gefängnissen des Naziregimes und von daher war das in Kombination mit der Sozialpartnerschaft und 10 Jahre später mit der Beschlussfassung im österreichischen Nationalrat auch die Neutralität, die sehr sinnstiftend in der Zweiten Republik war und in Kombination mit dem Föderalismus, den es ja auch vorher schon gegeben hat, hier ein wichtiger Teil der sehr positiven Entwicklung in unserem Land.
Anton Bellinger schreibt ja zum Beispiel, dass es eine gewisse Zeit tief in die 70er, 80er Jahre hinein, also eher 70er Jahre, gedauert hat, bis sich sozusagen so ein bisschen ein österreichisches Nationalgefühl entwickelt hat. Da hat die Kultur einen Beitrag, der Sport einen Beitrag, aber auch Städte, die Kontinuität an Gesellschaften vermitteln, Städte wie Wien natürlich eine ganz besondere Bedeutung gehabt. Ne?
Ja, Wien.
In Richtung internationale Entwicklung.
Wien war natürlich in Relation der Größe des Rest Österreich eine sehr große Hauptstadt. Das ist auch deshalb entstanden, weil ja Wien auch lange Zeit Hauptstadt und Reichs- und Residenzstadt eines großen Reiches war. Und von daher war nach dem Ersten Weltkrieg die Situation in Wien eine sehr schwierige, denn es war das gesamte Umland, es waren ja damals noch ganz starke Grenzkontrollen, also nicht so wie heute, dass es ein gemeinsames Europa gibt. Und von daher war natürlich die wirtschaftliche Entwicklung sehr gehemmt, auch in der Ersten Republik. Das hat gravierende Auswirkungen auf Wien gehabt. Wien war ja lange Zeit die drittgrößte Stadt in Europa nach London und Paris, die viertgrößte weltweit, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, wo es Metropolen mit 20 Millionen und mehr gibt. Aber damals mit 2 Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern am Ende des 19., beginnenden 20. Jahrhunderts war Wien eine der größten Städte weltweit. Heute ist Wien wieder die zweitgrößte Stadt im deutschsprachigen Raum. Wir haben schon vor einiger Zeit Hamburg überholt und sind die fünftgrößte Stadt in der Europäischen Union. Das heißt, wir sind eine der wichtigen Metropolen in Zentral- und Mitteleuropa, aber vor allem auch der Wirtschaftsmotor in Österreich mit einem Wirtschaftsaufkommen, das aus unterschiedlichen Bereichen sich speist, wenn man so will, von der Industrie bis zu Dienstleistungen, aber sogar Landwirtschaft, wenn man bedenkt, dass 14% der Grundfläche in Wien landwirtschaftlich genutzt werden, vom Weinbau, der auch sehr attraktive Naherholungsgebiete mit sich bringt, bis hin auch zur Gemüseproduktion und zeigt, dass wir insbesondere auch im biologischen, im ökologischen und nachhaltigen Bereich hier federführend sind.
Ich glaube, die meisten Gurken kommen aus Wien, oder?
Ja, ja, 260% des Gurkenbedarfs werden
in Wien hergestellt. Naja, der Bürgermeister
also weiß das alles. Wir exportieren Gurken in andere Bundesländer, das ist für eine Millionenstadt schon was Bemerkenswertes.
Ja. Lieber Bürgermeister, jetzt könnte man lang sozusagen mit dem Historiker Michael Ludwig reden und das wäre für uns alle wahrscheinlich extrem bereichernd. Aber du leitest sozusagen diese Stadt hier heute halt einen historischen. Dein Vorgänger Helmut Zink hat einmal gesagt, die faszinierendste Funktion, die es im politischen Spektrum Österreichs gibt, ist die des Wiener Bürgermeisters. Würdest du dem widersprechen?
Nein, keinesfalls. Also Wien hat auch eine zentrale Rolle in Österreich. Wir sind ja nicht nur die Bundeshauptstadt, wir sind Bundesland und Stadt und Gemeinde. In meiner Funktion als Wiener Bürgermeister bin ich auch Vorsitzender des österreichischen Städtebundes. Das heißt, ich vertrete auch jene größeren Gemeinden in unserem Land, die vergleichbare Interessen wie Wien haben. Und von daher hat der Wiener Bürgermeister und Wiener Landeshauptmann schon auch eine besondere Rolle in unserer Republik. Und ich fühle mich da sehr dieser Funktion verpflichtet. Ich habe 2004 die einzige Podiumsdiskussion organisiert in der Wiener Urania mit drei Wiener Bürgermeistern. Das war damals Leopold Graz, Helmut Zilk und Michael Häupl. Ich habe damals die Eröffnungsworte gesprochen bei dieser Diskussion und hätte mir nicht gedacht, dass ich in dieser Reihenfolge mal der Nächste, der Vierte sein werde. Aber es war für mich ein sehr beeindruckendes Gespräch, weil alle drei herausragende Persönlichkeiten war, die ich alle drei sehr bewundert habe. Jeder auf seine Art, mit besonderen Schwerpunkten. Also von daher war das für mich schon eine große Ehre, aber auch Verantwortung, diese Reihe fortzusetzen.
Lieber Bürgermeister, jetzt habe ich mir angeschaut, nur das letzte Jahr, was in diesem letzten Jahr an Auszeichnungen gekommen ist. Du wirst mir wahrscheinlich ergänzen, du wirst sicher noch viele andere wissen. Wien gewinnt den SS City Award, ja? Die Europäische Demokratiehauptstadt 2025. Ja. Wir werden ausgezeichnet, was sozusagen den Energieverbrauch betrifft, der zwischen 2005 und 2023 um 33,7% reduziert worden ist. Ja. Wir haben in Menschenrechtspreise, wir haben international sozusagen sein erwähnt worden als Sonnenstromhauptstadt. Wir haben eine international erfolgreiche Sicherheitsoffensive und so weiter und so fort. Es geht hin bis dazu, dass das AKH eines der Top-Krankenhäuser weltweit ist. Jetzt stehst du vor Wahlen am 27. April und da geht es auch um inhaltliche Schwerpunktsetzungen. Da muss man sicher auch den Blick einmal kurz zurück machen, aber den Blick auch vorwärts machen. Welche ganz großen Ziele hast du dir für die nächste Zeit vorgenommen?
Ja, ich könnte diese Reihenfolge noch erweitern. Wir haben ja beispielsweise auch den Lee Kuan Yew Preis gewonnen, benannt nach dem Singapur. Gründer des modernen Singapur. Das wird immer für die nachhaltigste Stadt ausgerichtet. Ich erwähne das deshalb, weil der Preisträger eben Wien auch dann die nächste internationale Konferenz ausrichten muss. Das wird am Beginn Juli heuer sein, wo in etwa 80, 90 Bürgermeisterinnen und Bürgermeister aus der ganzen Welt nach Wien kommen, um hier nicht nur zu beraten, sondern sich auch anzusehen, was die Vorteile der Stadt Wien sind. Und manches hängt auch mit dieser langen Entwicklung zusammen, auch mit dieser politischen Kontinuität, die wir haben, zum Beispiel der Wohnbau. Wir sind international von den Vereinten Nationen, der UNESCO bis hin auch zur Europäischen Kommission sehr oft gelobt und als Role Model genannt, wenn es um leistbaren Wohnraum geht. Es kommen laufend Delegationen nach Wien, um sich anzusehen, wie wir geförderten Wohnbau umsetzen. Es leben in etwa 62% der Wiener Bevölkerung in einer geförderten, damit leistbaren Wohnung. Wir haben 220.000 Gemeindewohnungen, 200.000 von der Stadt Wien geförderte Miet- und Genossenschaftswohnungen. Und wir arbeiten immer wieder weiter. Und wenn du mich fragst, wie das fortgesetzt wird, haben wir jetzt 22.200 geförderte Wohnungen in der Pipeline, also in der Planung und Umsetzung, Errichtung, weil wir das auch fortschreiben wollen, dieses Erfolgsmodell. Das geht manchmal einher auch mit politischen Konflikten. Wir haben in der letzten Novelle der Bauordnung beschlossen, dass wir bei Umwidmungen verpflichtend zwei Drittel der neu zu bauenden Wohnungen gefördert vorschreiben. Das war eine Diskussion, insbesondere auch mit Grundstückseigentümern, Immobilienbesitzern. Aber wir gehen auch diesen politischen Konflikt ein, um für kommende Generationen sicherzustellen, dass wir in einer der attraktivsten und lebenswertesten Städte weltweit, in drei internationalen Rankings sind wir sogar am ersten Platz gereiht, auch sicherstellen, dass wir leistbare Wohnungen zur Verfügung haben.
Du hast dich ja eingesetzt schon als Wohnbaustarter, wo es dir übrigens gelungen ist, das Thema Bildung mit dem Wohnen, mit dem Thema Wohnen wunderbar zu verbinden. Das ist ja auch vielleicht, so, kann man jetzt schon sagen, so ein bisschen ein historischer Verdienst. Ja. Aber du hast dich als Wohnbaustarter auch schon massiv eingesetzt, dass die Stadt als Grundeigentümer an die Gemeinnützigen auch relativ günstig und preiswert verkaufen darf.
Ja, wir haben ja zwei große Fonds als Stadt Wien. die sicherstellen sollen, dass in Zukunft die soziale, aber auch funktionale Durchmischung aufrechterhalten bleibt. Was meine ich damit? Der eine Fonds ist kombiniert mit der Wirtschaftsagentur Wien, wo es darum geht, auch in Zukunft sicherzustellen, dass wir Grundstücke haben für Industrie, Gewerbe beispielsweise, für die Wirtschaft. Dass diese funktionale Durchmischung, die Stadt der kurzen Wege, die Verbindung Wohnen, Arbeiten, Bildungseinrichtungen, Grünraum gewährt bleibt. Und das zweite ist der WOFO Wien, wo es darum geht, auch in Zukunft geförderten Wohnbau zu ermöglichen. Also wir haben derzeit 3 Millionen Quadratmeter Grundstücke im Portfolio im WOFO und im Rahmen von Bauträgerwettbewerben haben vor allem gemeinnützige Bauträger die Möglichkeit, diese Grundstücke zu verwerten und geförderten Wohnbau zu errichten. Und von daher ist es ganz wichtig, immer darüber nachzudenken, wie man in einem sehr komplexen System, und das ist eine Stadt wie Wien, diese attraktiven Rahmenbedingungen aufrechterhält. Und da ist es wichtig, sehr vorausschauend zu planen. Und das ist der Grund, dass ich erst vor kurzem auch die Grundlagen des neuen Stadtentwicklungsplans, der bis 2035 reichen soll, präsentiert habe, wo es darum geht, auch sicherzustellen, dass mindestens 50% der gesamten Grundfläche in Wien Grünraum bleiben. Wir haben derzeit sogar den Anteil von 50% auf 53% in der Realität erhöht, weil wir frühere Brownfield-Areas, frühere Bahnhofsareale umgewidmet haben für Wohnbau, Arbeitsplätze, aber auch für Parkanlagen. Also der Helmut-Sieg-Park, weil du den Namen schon vorhin genannt hast, ist einer der größten Parkanlagen, die wir überhaupt je errichtet haben und hat insbesondere im 10. Bezirk in Favoriten eine ganz neue Grünschneise geschaffen für die dort lebenden Menschen, aber um auch Frischluft in die Großstadt zu bringen.
Und das ganzheitliche Denken, dass man leistbares Wohnen verbindet mit Gesundheitsversorgung, mit Bildungseinrichtungen, das erleben wir und mit Nahversorgung und allen dazugehörigen Themen, das erleben wir zum Beispiel in der Seestadt.
Die Seestadt Aspern ist eine der großen Stadtentwicklungsgebiete, nicht nur in Wien und Österreich, sogar europaweit eines der größten, wo es uns aber auch darum geht, moderne Stadtentwicklung zu präsentieren. Wir haben dort eine ganz enge Verbindung zwischen der Stadt Wien, Universitäten, wissenschaftlichen Einrichtungen, aber auch privaten Unternehmen. Und wir versuchen dort ein paar Dinge experimentell, die wir auch in andere Bereiche übertragen wollen. Zum Beispiel, dass wir dort auch die europaweit erste gemanagte Einkaufsstraße haben. Dass wir nicht ein Einkaufszentrum gewidmet haben, sondern gesagt haben, wir wollen gemeinsam mit dem Bezirk Donaustadt und auch mit privaten Unternehmen ausmachen, in welchen Bereichen der Erdgeschosszone welche Geschäfte kommen. Dort der Friseur, dort eine Buchhandlung, ein Restaurant, ein Kaffeehaus, um sicherzustellen, dass wir dort nicht 10 Handyshops nebeneinander haben oder 1-Euro-Shops. Und das hat sich wirklich bewährt. Und wir waren uns gar nicht sicher, ob das funktionieren wird. Denn als eine Vorleistung haben wir dort ja die U-Bahn eröffnet, bevor noch die erste Wohnung übergeben war. Das ist zwar kritisiert worden damals, aber es war ein völlig richtiger Schritt, weil es hat das gesamte Gebiet attraktiviert und auch die Besiedlungspolitik sehr erleichtert. Aber die Annahme war, dass die Leute vielleicht mit der U-Bahn dann in andere Teile der Stadt fahren, dort einkaufen. Nein, aber es funktioniert sehr gut. Die Menschen wollen auch in unmittelbarer Nähe die Nahversorgung nutzen. Ich finde das großartig, denn der Handel befindet sich ohnehin unter starker Konkurrenz mit Internetanbietern aus aller Welt. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir die regionale Wirtschaft unterstützen, den stationären Handel unterstützen und von daher kaufe ich zum Beispiel immer nur im stationären Handel und bestelle die Sachen nicht über. Völlig richtig, Buchhandel ist ein so wertvoller Beitrag zur intellektuellen Nahversorgung und in der Seestadt Aspern gibt es eine wunderbare Buchhandlung, die sehr gut funktioniert, wird irrsinnig gut angenommen, auch deshalb, weil die dort tätigen Buchhändler auch kreative Zugänge finden, um das Publikum anzusprechen.
Also Kritik von Mitbewerbern muss man sicher immer ernst nehmen, aber wenn man die Kritik prüft und dann nach der Prüfung draufkommt, dass man ohnehin richtig liegt, dann kann ja Kritik auch eine Bestätigung sein. Wir erinnern mich zum Beispiel an die Kritik seinerzeit beim Bau der Donauinsel. Und voriges Jahr haben wir ein Jahrhunderthochwasser gehabt und glaube ich, jeder und jede in Wien hat gesehen, wie wichtig diese Investition in den 70er Jahren war. Damals ist ja sogar eine Regierung gescheitert. Ne?
Nein, ist völlig richtig. Kritik muss man immer ernst nehmen und ich glaube, es ist auch wichtig, dass man auch immer hinhört, was andere politische Mitbewerber auch anzubieten haben. Manchmal sind ja auch gute Ideen dabei. Aber damals war das sicher auch eine harte politische Entscheidung gegen die ÖVP, die damals ja mit der SPÖ in der Stadtregierung war, die auch deswegen ausgetreten ist mit dem Argument, dass man die Donauinsel nicht benötigt. Wir waren alle sehr froh, nicht erst jetzt bei diesem Hochwasser, sondern schon bei vorhergehenden vergleichbaren Hochwasserereignissen, weil bevor wir die Donauinsel gehabt haben, waren regelmäßig die Bezirke Leopoldstadt, Brigittenau, Donaustadt, Floridsdorf überschwemmt. Und seit dem Bau der Donauinsel gibt es diese Ereignisse nicht mehr und wir können sogar mithelfen, dass andere Bundesländer in einem geringeren Ausmaß von Hochwasser durch die Donau beeinträchtigt sind. Also von daher war das eine richtige Entscheidung und ist ein Beispiel dafür, dass man manchmal auch Entscheidungen treffen muss in der Politik. Und dazu sind wir auch gewählt, auch wenn es unpopuläre Entscheidungen sind, die sich dann nachträglich als völlig richtig herausstellen, wie in diesem konkreten Fall, aber wie auch in vielen anderen.
Man hat, glaube ich, 2024 gesehen, dass die Stadtverwaltung gut funktioniert wird. Das war ja wirklich eine extrem prekäre Situation.
Ja, also rund um Wien war Katastrophengebiet. Und wir haben dasselbe Wetter gehabt wie das Umland unserer Stadt. Das führe ich darauf zurück, dass wir einen sehr vorausschauenden Hochwasserschutz haben. Neben der Donauinsel haben wir ja auch andere Maßnahmen gesetzt, Rückstaubecken zum Beispiel, aber auch Maßnahmen der Renaturierung beim Liesingbach beispielsweise, beim Wienfluss. Und das Zweite ist, dass wir ungeheuer engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Stadt haben, die in solchen Krisensituationen zupacken, rund um die Uhr im Einsatz sind. Das hat sich beim Hochwasser gezeigt, wo nach dem Wochenende schon Mittwoch in der Früh wieder alles erledigt war. Auch jene U-Bahn-Stationen, es waren insgesamt 10 U-Bahn-Stationen, die beeinträchtigt waren, schon wieder ans Netz angebunden waren. Also es gibt da so viele Teile der Stadt, die in so einer Krisensituation mitarbeiten, dass man sich nicht oft genug bedanken kann bei all jenen, die in der Stadtverwaltung und in den Unternehmungen der Stadt auch tätig sind, wie das auch schon in der Corona-Zeit war, in der Pandemie, wo ebenfalls vom Gesundheitswesen über die Pädagoginnen und Pädagogen bis hin auch zu den Verwaltungseinrichtungen alle an einem Strang gezogen haben und die Menschen in unserer Stadt gut durch diese Krise gebracht haben.
Lieber Bürgermeister, jetzt haben wir kurz über die Seestadt gesprochen und dass auch im Stadtentwicklungsplan dort auch schon die Bildungseinrichtungen mit konzipiert und geplant werden. Bildung ein großes Thema. Eine Stadt mit 2 Millionen Menschen in einem Land mit 9 Millionen Einwohnern, das ist sicher ein enormer Ballungsraum, der ja weit über die Stadtgrenzen hinausgeht. Das ist natürlich eine Riesenherausforderung auch für das Bildungssystem. Und dann kommen internationale Krisen noch dazu.
Na, völlig richtig. Also es ist insgesamt eine Herausforderung gewesen, aber wir sind deshalb besonders gefordert, weil durch den Krieg in der Ukraine, den Russland verursacht hat, alleine im letzten Schuljahr 4.500 Kinder aus der Ukraine in das Schulsystem zu integrieren waren und gleichzeitig wie eine Familienzusammenführung mit Kindern aus Syrien, Afghanistan und dem Irak haben, wo neben den mangelnden Sprachkenntnissen auch sehr viele soziale Herausforderungen verbunden waren. Und das ist schon für das Schulsystem in Wien eine große Herausforderung. Und wir sind das einzige Bundesland ohne Außengrenze. Und alles, was mit Asyl, Zuwanderung, Migration zu tun hat, ist eigentlich Bundeskompetenz. Und von daher habe ich auch in letzter Zeit vorgeschlagen, dass man sich da auch neue Systeme überlegen muss, wie hier auch die Zuwanderung gerecht in Österreich verteilt wird. Denn es kann nicht so sein, dass wir in Wien die gesamte Herausforderung für unser Land schultern. Und das fordert natürlich neben dem Wohnbereich auch das Bildungs- und Schulsystem. Und ich kann mich nicht oft genug bei Pädagoginnen und Pädagogen bedanken, die da wirklich großartige Arbeit leisten und sehr engagiert tätig sind. Und mit diesem gleichzeitigen Anwachsen der Anzahl der Schülerinnen und Schüler ist ja mit der demografischen Entwicklung, nämlich dass geburtenstarke Jahrgänge in Pension gehen, geburtenschwachere nachkommen. Und das gilt auch für die Lehrerinnen und Lehrer, für die im elementarpädagogischen Bereich Tätigen, ist eine schon sehr herausfordernde Situation entstanden, der wir uns aber stellen und auch versuchen, insbesondere auch jene, die im Kindergarten, in der Schule tätig sind, auch zu entlasten durch administratives Personal, aber verstärkt auch durch sozialpädagogische Berufsgruppen, die wir allerdings auch am Arbeitsmarkt requirieren müssen.
Aber darf man nicht vergessen, viele Ressourcenfragen im Bildungsbereich sind auch Bundesangelegenheit.
Richtig, ja. In Wirklichkeit beginnend bei der Ausbildung, bis hin natürlich auch zur Anstellung von weiterführenden Schulen beispielsweise.
Aber Wien war eines der ersten Bundesländer mit der Einführung des Gratis-Kindergartens. Und glaube ich, ein großes Anliegen von dir ist auch die kostenfreie Ganztagsvolksschule mit verschränktem Unterricht. Also ein ganz modernes pädagogisches Konzept.
Ja, wir waren überhaupt das erste Bundesland, das vor 15 Jahren einen kostenfreien Kindergarten eingeführt hat und lange Zeit auch das einzige Bundesland. Und 2020 habe ich eine langjährige Forderung der Sozialdemokratie umgesetzt mit den kostenfreien Ganztagsschulen, mit einer Verschränkung von Unterrichtseinheiten und Freizeiteinheiten, weil ich der Überzeugung bin, das ist auch das beste pädagogische Modell, ein wichtiger Schritt im Bereich der Integration. Aber was mir auch gesellschaftspolitisch wichtig ist, die Ermöglichung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Das ist für viele Männer, aber für noch viel mehr Frauen eine Möglichkeit, überhaupt darüber nachzudenken, ob man sich beruflich einbringen möchte, Teilzeit oder Vollzeit beschäftigt sein möchte. Und von daher ist es ein wichtiger, auch gesellschaftspolitischer Ansatz, auch was die Gleichberechtigung von Männern und Frauen betrifft, dass man Frauen auch die Möglichkeit gibt, diese Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu leben. Und von daher ist es auch kein Zufall, dass in Wien die mit Abstand höchste Quote der Frauenbeschäftigung ist und Frauen auch die Möglichkeit haben sollen, für sich selber zu entscheiden, ob sie beruflich tätig sind oder nicht.
Wenn man durch Wien geht, sieht man wunderbare Straßenzüge, die Ruhezonen integrieren, wir haben ein unglaubliches Programm an Baumpflanzungen, Radhighways, ich glaube schon 1800 Kilometer, was ich gehört habe, nur Radwege sozusagen, wenn man das alles aufaddieren würde, da ist schon eine ganz, ganz starke grüne Agenda dahinter.
Na, ich würde sagen, seit langem auch eine Agenda, die sich ganz stark mit Nachhaltigkeit und Klimaschutz beschäftigt. Wir haben seit 1999 bereits ein Klimaschutzprogramm der Stadt Wien, das auch dazu geführt hat, dass die CO2-Emissionen pro Kopf halb so hoch sind wie im Österreich-Schnitt. Also das heißt, es ist messbar, dass unsere politischen Entscheidungen hier aus sozialen Gründen, aber auch aus ökologischen, nachhaltigen Gründen sinnvoll und gut ist und dass wir einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz leisten, und zwar in allen Bereichen. Das beginnt bei Bauen und Wohnen bis hin zum Verkehr. Und wir haben in Wien einen ausgesprochen günstigen sogenannten Modal Split, also ein Verhältnis von öffentlichem Verkehr, Individualverkehr, Radfahrern und Fußgängern. Und das hat sich in den letzten Jahren ganz stark Richtung öffentlichen Verkehr entwickelt. Das ist auch unser Ziel gewesen. Das hat im Wesentlichen zwei Gründe. Zum einen, weil wir ein sehr günstiges 365 Euro Jahresticket haben, also 1 Euro pro Tag.
Bleibt das so?
Ja, das bleibt auch so, und das haben wir seit 2012. Also wir investieren als Stadt viel, weil wir kompensieren das ja den Wiener Linien, den Entgang von Einnahmen, und gleichzeitig bauen wir auch schrittweise die öffentlichen Verkehrsmittel aus. Wir haben zum Beispiel vorm Haus, vorm Rathaus, die größte U-Bahn-Baustelle Europas. Gleichzeitig bauen wir neue Straßenbahnlinien. Wir verlängern manche, aber wir bauen auch neu, zum Beispiel die Linie 27 zwischen Floridsdorf und Donaustadt, und ergänzen das mit Bussen, aber auch mit anderen Möglichkeiten der Nutzung von Mobilität. Und von daher haben wir eine ganz starke Entwicklung Richtung öffentlichen Verkehr. Dort, wo wir noch Schritte setzen müssen, ist, nachdem wir eine flächendeckende Parkraumbewirtschaftung in Wien eingeführt haben, ist der Umstand, dass jeden Tag rund 300.000 Menschen aus anderen Bundesländern zu uns kommen, um hier zu arbeiten, und dass das natürlich auch ein sehr starkes Verkehrsaufkommen ist. Das ist auch der Grund, dass wir über Alternativen nicht nur nachdenken, sondern die auch beschlossen haben, auch den Verkehr aus der Stadt auszuleiten und sicherzustellen, dass insbesondere auch die Ortskerne zum Beispiel in der Donaustadt umfahren werden und auch wieder attraktiviert und lebenswerter gestaltet werden.
Lieber Bürgermeister, die Verkehrsinfrastruktur ist auch eine ganz, ganz wichtige Voraussetzung für den Wirtschaftsstandort. Und ich nehme an, das wird für dich ein ganz, ein großes, zentrales Thema sein. Betrieb, wir haben, glaube ich, voriges Jahr oder innerhalb eines Jahres 253 Betriebsansiedlungen, was ich nachgelesen habe. Das ist schon sehr, sehr viel.
Internationale, ja.
Internationale, ja. Und dann kommt natürlich dazu, dass man da Verschränkungen hat, zum Beispiel mit dem Wissenschaftsforschungsbereich. Wenn du in Biotechnologie investierst, kommen im Hinterland Unternehmungen mit aus der ganzen Welt und so weiter. Was wären denn so die größten Herausforderungen und Zielsetzungen für den Wirtschaftsstandort Wien sein?
Naja, du hast das richtig angesprochen. Das sind infrastrukturelle Rahmenbedingungen, insbesondere, dass wir für neue Wirtschaftsbetriebe Grundstücke anbieten können. Das ist keine Selbstverständlichkeit in einer Millionenstadt. Aber dass wir auch einen besonderen Schwerpunkt setzen, auch in der Ausbildung, Qualifizierung. Und mit ein Grund, warum sich internationale Unternehmen bei uns ansiedeln, ist, dass wir der wichtigste Universitätsstandort im deutschsprachigen Raum sind, mit 9 Universitäten, 6 Privatuniversitäten, 5 Fachhochschulen, vielen auch pädagogischen Einrichtungen. Und das dazu führt, dass wir mit rund 200.000 Studierenden ein sehr starkes Potenzial haben, auch für Unternehmen, die insbesondere auch kreative und auch wissenschaftlich orientierte Menschen brauchen. Und dass wir aber gleichzeitig auch das sogenannte duale Ausbildungssystem weiterentwickeln, also die Lehre und jungen Frauen und Männern die Gelegenheit geben, mit der Lehre hier sich auch zu qualifizieren. Ich werde jetzt in den nächsten Stunden den Spatenstich in der Seestadt Aspern für die größte und neue Zentralberufsschule durchführen für das Baugewerbe, Baunebengewerbe, aber auch für kaufmännische Berufe, wo es darum geht, auch deutlich zu machen, das duale Ausbildungssystem ist wichtig und soll auch von uns entsprechend mit baulichen und infrastrukturellen Maßnahmen begleitet werden. Und all das ist ganz wichtig für die Wirtschaft, um eben auch Fachkräfte zu haben in den verschiedensten Bereichen. Und ich bin ja im engen Dialog mit den Sozialpartnern, dass wir hinschauen, was brauchen wir noch? Und wir haben ja auch ein Fachkräftezentrum errichtet, gemeinsam mit den Sozialpartnern, wo wir schauen wollen, kann man nicht auch mit kurzfristigen Ausbildungen die Wirtschaft unterstützen. Also ein Beispiel, neben vielen anderen Maßnahmen, die wir im Klimaschutz setzen, Großwärmepumpen, Geothermie, haben wir ja auch einen besonderen Schwerpunkt in der Photovoltaik. Also wir haben uns vorgenommen, jedes Jahr in der Größenordnung von 100 Fußballfeldern Photovoltaikanlagen zu errichten. Und man braucht aber neben dem Material und den Unternehmungen, braucht man ja Personen, die am Tag das montieren. Und wir haben festgestellt, viele der Aufträge konnten nicht erledigt werden, weil uns einfach diese Fachkräfte fehlen. Und wir haben dann gemeinsam, die Sozialpartner, die Stadt, haben wir Lehrgänge entwickelt, um sehr schnell diese Mitarbeiter auszubilden. Und das hat wunderbar funktioniert. Und wir haben dann Aufträge sehr schnell wieder auf den Weg bringen können. Also ich würde damit nur sagen, man muss immer gemeinsam mit der Wirtschaft, auch mit den anderen Sozialpartnern schauen, was braucht man und dann alle Möglichkeiten einsetzen, hier attraktive Ausbildungsplätze zu schaffen.
Das ist eine total spannende Diskussion, die wir heute natürlich in der kurzen Zeit nicht führen können, aber da sind vielleicht sogar ganz neue Lehrberufe anzudenken, die sich sozusagen mit neuen Berufsbildern im Zuge Klimawandel, Umrüstungen von Technologien und so weiter.
Ja, insbesondere, weil sich natürlich sehr dynamisch in der Wirtschaft vieles entwickelt. Zum Beispiel die Digitalisierung, die Entwicklung der künstlichen Intelligenz findet ja seinen Niederschlag auch beispielsweise in Lehrberufen. Und wenn man sich heute anschaut, die Ausbildung zum Mechatroniker und sieht, was da für Herausforderungen sind, auch für die Mädchen und Burschen, die so einen Ausbildungsgang beschreiten, dann sieht man, das sind ja unglaubliche, ganz neue Lehrinhalte, die da vermittelt werden. Und ich freue mich immer sehr, ich war jetzt bei den Wiener Linien auf Betriebsbesuch, wenn man dort mit Lehrlingen spricht, wie begeistert die eigentlich auch diese Herausforderungen in der Digitalisierung
auch aufnehmen. In einer ganz großen Konditorei habe
ich auch gesehen. Auch das, ja, bei Heiner, ja.
Mit einer legendären Kochmütze.
Ja, richtig, und mit einem Bürgermeisterkipferl.
Bürgermeisterkipferl, Genf. Lieber Bürgermeister, nur zwei, drei Themen. Du bist ja als Bürgermeister auch hauptverantwortlich für einen Großteil der Spitalsversorgung, der Gesundheitsversorgung, der Pflegeeinrichtungen. Da kommen auch große Herausforderungen, auch in Berufsfeldern, in was Mitarbeiterrequirierung betrifft. Das ist für Wien und für die Stadt sozusagen auch ein ein sehr, sehr großes Thema. Vor allem auch in kleineren Einheiten sozusagen zu arbeiten, aber im Spitalsbau Krankenhaus Nord ist ja auch eine enorme Erfolgsgeschichte.
Ja, wir haben jetzt vor wenigen Wochen in der Regierungsklausur beschlossen, dass wir 3,3 Milliarden Euro einsetzen, um Zubauten und Sanierungen bei den Spitälern und Krankenhäusern in Wien vorzunehmen. Wir sind da gut unterwegs. Wir ergänzen das allerdings auch durch dezentrale Gesundheitseinrichtungen in den Bezirken. Da haben wir 60 bereits geschaffen, 30 weitere sollen folgen.
Primärversorgungseinrichtungen.
Zum Beispiel Primärversorgungszentren, aber auch Schwerpunkt Betreuungsformen im Bereich Diabetes beispielsweise, Kindergesundheit, Schmerzambulanzen. Also da gibt es verschiedene Themensetzungen. Und das Besondere an diesen dezentralen Gesundheitseinrichtungen ist der Umstand, dass es hier unterschiedliche Berufsgruppen gibt, die zusammenarbeiten. Zum einen verschiedene Ärzteteams, aber auch aus anderen Berufen wie Pflege beispielsweise, psychotherapeutische Maßnahmen und anderes, um hier ein sehr breites Angebot zu bieten, damit auch Spitäler und Krankenhäuser zu entlasten. Und weil auch die vor allem jungen, neuen Ärztinnen und Ärzte auch lieber im Team zusammenarbeiten, als alleine in einer Ordination tätig sind. Und von daher denke ich, sind wir auf gutem Weg, dem Bedürfnis der Bevölkerung zu entsprechen im Gesundheitsbereich. Wir haben ein sehr hohes Niveau. Es gibt alles, was in Möglichkeiten der Apparatemedizin, der Pharmazie möglich ist, wird auch für alle Menschen unabhängig von ihrem wirtschaftlichen Hintergrund angeboten. Das ist für uns selbstverständlich, in anderen Ländern, auch in Europa, längst nicht mehr. Und dieses hohe Niveau wollen wir in Wien auch halten. Und das äußert sich ja auch darin, dass viele Menschen auch aus anderen Bundesländern zu uns in die Wiener Spitäler kommen, um hier betreut zu werden.
Aufgrund der demografischen Entwicklung der Gesellschaft wird Pflege natürlich ein zunehmend wichtigeres Thema werden.
Ja, völlig richtig. Erfreulicherweise werden die Menschen älter. Das ist auch positives Ergebnis unseres Gesundheits- und Sozialsystems. Aber vor allem in den letzten Lebensjahren brauchen viele Menschen auch intensivere Betreuung. Das ist in Pflegeeinrichtungen so, aber wir wollen auch viele Menschen überall dort, wo es möglich ist, auch in ihrem unmittelbaren Wohnumfeld betreuen, was auch natürlich die Notwendigkeit schafft, dass wir zusätzlich Pflegekräfte organisieren. Das haben wir in den letzten Jahren auch gemacht. Wir haben registriert, dass wir hier einen Fehlstand haben und haben dann sehr viel investiert, um die Ausbildungsplätze auszuweiten. Wir haben eng kooperiert mit der Fachhochschule Campus Wien. Wir haben dort der Stadt Wien einen Zubau finanziert und zusätzliche Ausbildungsplätze, also in Wirklichkeit verdoppelt, und haben mittlerweile 16.000 Frauen und Männer, die in Ausbildung sind, 5.000, die bereits die Ausbildung abgeschlossen haben. Und ich bin überzeugt, dass wir in den nächsten 2-3 Jahren also den Gesamtbedarf im Pflegebereich gut auch für die Zukunft abdecken können. Also von daher muss man immer schauen, was ist da besonders notwendig, weil wir die demografische Entwicklung natürlich auch im Pflegebereich haben und gleichzeitig erfreulicherweise die Menschen älter werden. Aber mir ist deshalb wichtig, und das ist ein großes Ziel, das ich mir vorgenommen habe, auch für die nächste Legislaturperiode ganz stark auch zu investieren in die Präventionsmedizin, also dass die Menschen überhaupt nicht erst krank werden, weil das zum einen individuelles Leid vermeidet, aber auch die ganz stark dynamisch wachsenden Kosten im Gesundheitsbereich dämpfen könnten. Und von daher werde ich in den nächsten Tagen eine Vereinbarung unterschreiben, auch gemeinsam mit der Medizinuniversität Wien und mit der Krankenfürsorgeanstalt Wien und der Klinik Hera, um sicherzustellen, dass wir eine sehr umfassende Studie zu dem Thema machen, mit dem Endziel, dass wir insbesondere die Gesundenuntersuchung so organisieren wollen, dass sie für alle, auch die berufstätig sind, schneller abzuwickeln ist, weil ich mir davon erwarte, dass die Menschen dann stärker hier sich in der Vorsorge engagieren und damit durch die Früherkennung spätere Krankheiten vermeiden können.
Ich erinnere an einen sehr erfolgreichen Slogan, der sehr, sehr richtig war, von Bruno Kreisky: gegen das Sterben vor der Zeit.
Ja, das ist ein Slogan, der mich sehr berührt hat, und das ist auch mein Ziel, ja.
Lieber Bürgermeister, ganz zum Schluss, als ich heute hergefahren bin, habe ich so alle paar hundert Meter, gut, wir sind jetzt im Wahlkampf, so türkise Plakate gesehen, wo ein ehemaliger Polizist sich äußert, Sicherheit, Sicherheit, Angst, Kriminalität und so weiter. Und immer die Frage gestellt, ob so im Rhythmus von 300 bis 500 Metern, ob man sie fürchten muss in Wien. Sicherheit ist ein ganz großes Thema, ohne Zurufe von außen.
Ja, weil du vorhin Bruno Kreisky erwähnt hast. Bruno Kreisky hat seine erste Wahl gewonnen, auch mit dem Slogan Aufstieg, Leistung, Sicherheit. Und das sind nach wie vor drei Grundprinzipien, die auch für mich in Wien gelten. Und ich habe, bevor ich noch Bürgermeister geworden bin, habe ich ja ein Alkoholverbot am Praterstern durchgesetzt, das ich dann auch durch ein Waffenverbot ergänzt habe, in Abstimmung auch mit der Wiener Polizei. Und das hat auch Erfolge gezeitigt. Jetzt haben wir eine sehr gute Kriminalitätsstatistik. Die Delikte sind rückläufig, verglichen mit den letzten 10, 20 Jahren. Das ist gut. Trotzdem gibt es immer wieder im öffentlichen Raum oder auch in öffentlichen Verkehrsmitteln das Gefühl, dass es auch subjektive Unsicherheitsgefühle gibt. Und das darf nicht geduldet werden. Das ist auch Grund, dass wir jetzt auch Schwerpunktaktionen machen im öffentlichen Raum. Das Einsatzteam der Stadt Wien unter der Leitung des Büros für Sofortmaßnahmen gemeinsam mit der Polizei, aber auch mit Sozialarbeitern und vielen anderen Einrichtungen, wo es darum geht, solche Orte, wo Unsicherheit entstehen könnte, aufzulösen. Das haben wir auch in der Vergangenheit immer wieder gemacht. Ich erinnere mich noch an den Drogenhotspot am Karlsplatz vor vielen Jahren, den wir aufgelöst haben, oder die Unsicherheitsgefühle am Praterstern durch gezielte Intervention, die wir Stadt Wien gemeinsam mit der Polizei gesetzt haben, aber auch die Umgestaltung. Und wir haben jetzt vor wenigen Tagen auch ein Alkoholverbot am Franz-Jonas-Platz durchgesetzt oder am Räumerplatz beispielsweise, auch mit Videoüberwachung und Waffenverbotszone eingegriffen, wenn wir den Eindruck haben, dass insbesondere junge Männer dort sich wechselseitig auch mit Waffen bedrohen. Das kann nicht geduldet werden und ich bin sehr froh, dass da die Zusammenarbeit mit der Polizei sehr gut funktioniert, wenngleich ich mir auch mehr Polizistinnen und Polizisten auf der Straße erwarte, diese auch fordere und wir auch die Polizei unterstützen durch ein Rekrutierungszentrum, durch einen Bus, den wir durch die Bezirke schicken, um auch mehr Frauen und Männer für den Polizeidienst zu gewinnen.
Lieber Bürgermeister, vielen herzlichen Dank. Wir haben ja nicht nur einen Historiker als Bürgermeister, sondern auch einen besonders kunst- und kulturaffinen Menschen. Jetzt weiß man findet dich sozusagen in kleinen, sehr wichtigen, gut sortierten Buchhandlungen. Ja, du liest sehr gerne. Kunst und Kultur ist da ein ganz besonderes Anliegen.
Ja, Kunst, Kultur und vor allem der Slogan von Hilmar Hoffmann und Fred Sinowatz, Kultur für alle. Ja. Also unser Ziel ist ja, dass wir neben den großen, bekannten Kulturinstitutionen, die unsere Stadt ja auch weltweit bekannt gemacht haben und auch viele Menschen zu uns in die Stadt bringen, die als Touristen dieses Kulturangebot nutzen, ist ja wichtig, der Wiener Bevölkerung laufend auch sehr niedrigschwellig attraktive Kunst- und Kulturformen anzubieten. Und ich bin sehr froh, dass wir beispielsweise das Wien-Museum, das wir ja neu gestaltet haben, saniert haben und erweitert haben, dass wir die ständige Ausstellung kostenfrei anbieten. Das ist meines Wissens das einzige Museum in dieser Größenordnung, nicht nur in Österreich, sondern weit darüber hinaus, das diese Möglichkeit bietet. Wir haben mit dem Kultursommer ein sehr attraktives, niedrigschwelliges Kulturangebot aus allen Branchen, wo sich auch zeigt, dass wir eine sehr lebendige Kunst- und Kulturszene in den Bezirken haben, von den Bezirksmuseen bis zu den Bezirkskulturvereinen und aus diesem Bereich dann oft höchstklassige Menschen, Künstlerinnen und Künstler herauskommen, die auch international große Anerkennung finden. Wir haben ja eine eigene Universität der Stadt Wien, die MUK, Musik und Kunst, wo ganze Sparten sich sehr intensiv damit beschäftigen, junge Menschen zu fördern, die dann von der Universität aus Karriere machen. Jetzt gibt es beispielsweise auch diese Gelegenheit, die Qualität zu überprüfen. Also der neue Starter jetzt beim Song Eurovisions Contest ist der Student in der MUG, so wie auch der Falco-Darsteller, den man im Ronacher bewundern kann. Also von daher ist mir wichtig, dass wir diese Universität auch neu positionieren. Und im Otto-Wagner-Areal, das ist eines der attraktivsten Gründerzeitgebiete, die auch Otto Wagner gestaltet hat, wird die Musik- und Kunstuniversität der Stadt Wien auch eine neue Heimstätte finden. Das wird sicher der attraktivste Campus, den eine Universität in Mitteleuropa hat. Und den werden wir schrittweise in den nächsten Jahren ausbauen und zeigen, dass wir das Erbe, das wir übernommen haben, auch in eine Zukunft transportieren und vor allem vielen jungen Menschen der Universität zugänglich machen, aber auch der gesamten Wiener Bevölkerung ist ein offener Campus sein, der mit Sicherheit ein neuer, sehr attraktiver Standort in unserer Stadt sein wird.
Lieber Herr Bürgermeister, alles Gute für die nächsten Tage, alles Gute für den 27. April, alles Gute für Wien und danke für das Gespräch.
Ich danke für die Einladung.
Gerne.